SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Jaller, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den westlichen Verbündeten für weitere 50 Milliarden US-Dollar für sein Land gedankt. Selenskyj sagte, das Geld der G7-Staaten helfe der Ukraine bei der Verteidigung und bei der Widerstandsfähigkeit. Bundesfinanzminister Lindner sagte, diese Einigung auf die Milliardenunterstützung sei eine dreifache Botschaft.
Erstens, die G7 und die Europäische Union, wir stehen zusammen. Zweitens, wir sind entschlossen, die Ukraine so zu unterstützen, wie es erforderlich ist, damit sie durchhalten kann, damit sie ihre Eigenständigkeit behaupten kann und damit auch einen wichtigen Beitrag leisten kann, die regelbasierte internationale Ordnung selbst zu stärken. Und zum Dritten, Russland wird in Anspruch genommen, schon jetzt, denn wir nutzen ja die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten.
Allein aus den USA kommen 20 Milliarden US-Dollar, von den EU weitere 20 und von Großbritannien, Kanada und Japan 10 Milliarden Dollar. Als Reaktion auf den Anschlag in Ankara hat die Türkei Luftangriffe in Syrien und dem Nordirak geflogen. Man habe 32 Ziele zerstört, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Die türkische Regierung macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag auf das Rüstungsunternehmen Turkish Aerospace verantwortlich. Diese Firma stellt unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen her. Bei dem Anschlag gestern sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 weitere wurden verletzt. Der Milliardär und Donald-Trump-Unterstützer Elon Musk hat laut Medienberichten eine Warnung vom US-Justizministerium bekommen. Es geht um seine Millionengeschenke an Wähler. Das verstoße möglicherweise gegen das US-Wahlrecht, berichten mehrere Medien. Musk hatte am Wochenende angekündigt, bis zur Wahl täglich 1 Million Dollar an Wähler zu verlosen, die eine bestimmte Petition unterschreiben. Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
Im US-Wahlkampf setzen die Kandidaten und ihre Unterstützer Milliarden an Dollars ein, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Eins dürfen sie aber nicht, den Wählern Geld in die Hand drücken, damit sie sich registrieren lassen oder wählen gehen. Und das tut Elon Musks Kampagne offiziell auch nicht. Das Geld, so hat er sich der Chef von Tesla ausgedacht, soll an Menschen gehen, die eine Petition unterzeichnen, für Meinungsfreiheit und das Recht, Waffen zu tragen. Allerdings kann die Petition nur von registrierten Wählern und Wählerinnen unterzeichnet werden. Und das, sagen Experten, macht die Sache schwierig. Das Geldgeschenk könnte als Anreiz ausgelegt werden, sich registrieren zu lassen, was in den USA die Voraussetzung ist, um eine Stimme abgeben zu können. Musk selbst hat sich in den vergangenen Wochen stark im Wahlkampf für Donald Trump engagiert und er verbringt viel Zeit in Pennsylvania, einem der am meisten umkämpften Staaten. Die ersten 3 Schecks sind dann auch nach Pennsylvania gegangen, ein weiterer nach North Carolina.
Der Markt für pflanzliche Fleisch- und Milchalternativen ist in Deutschland deutlich gewachsen. Laut der Organisation Good Food Institute Europe wuchs der Umsatz 2023 um 8% auf eine neue Rekordmarke von 2,2 Milliarden Euro. Moritz Kleiss berichtet.
Allein in Deutschland wurden mit Fleischalternativen 922 Millionen Euro umgesetzt. Damit ist Deutschland der größte Markt für pflanzliche Ersatzprodukte in Europa. Und das Wachstum geht laut GFI im laufenden Jahr weiter. In den ersten Monaten sei der durchschnittliche Umsatz um weitere 9% gewachsen. Die reine Verkaufsmenge stieg um 16%. Treiber der Entwicklung sind den Angaben zufolge die Eigenmarken der Supermärkte, weil sie deutlich billiger als Markenprodukte seien. Trotzdem seien pflanzenbasierte Produkte immer noch eine Nische auf dem Nahrungsmittelmarkt.
In der Fußball-Champions League hat Bayern München die 2. Niederlage kassiert gegen das Team seines ehemaligen Trainers Hansi Flick, den FC Barcelona. Die Bayern verloren dort 1:4. Taufik Khalil berichtet.
Mann des Abends ist ganz klar der Brasilianer Rafinha, der die Münchner mit 3 Toren fast im Alleingang abschießt. Das 1:0 bereits nach 60 Sekunden. Bayern verliert den Ball in der Hälfte von Barca und dann reichen 2 Pässe und ein blitzschneller Rafinha. Neuer chancenlos, Kim und Kimmich sehen dabei nicht gut aus. Die Bayern danach richtig gut im Spiel und Kane mit dem verdienten Ausgleich. Doch kurz vor der Pause machen Lewandowski und wieder Rafinha schon fast alles klar. In Durchgang 2 bemühen sich die Bayern zwar, dominieren das Geschehen, lassen den Ball laufen, doch machen nichts draus. Ganz anders. Barca, Ballverlust Bayern, Pass auf den überragenden Lamine Yamal, der sieht Rafinha und es steht 4:1. Die Bayern jetzt mit 2 Pleiten in 3 Spielen. So rückt die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale in weite Ferne.
Leverkusen hat in der Champions League unentschieden in Brest gespielt. Die Partie endete 1:1. Marc Eschweiler.
Zu wenig Präzision, zu wenig Tempo und vielleicht einfach zu viele Wechsel. Das 1:1 bei Stade Brest hat sich der deutsche Doublesieger im Grunde selbst zuzuschreiben. Denn Leverkusen ließ über weite Strecken vieles vermissen, was die Mannschaft beispielsweise in den ersten beiden Champions-League-Spielen in dieser Saison ausgemacht hat. Was in der ersten Stunde vielleicht auch auf eine groß angelegte Rotation zurückzuführen war. 8 neue in der Startelf im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen Frankfurt waren vielleicht ein paar zu viel. Wirtz hatte Leverkusen mit dem ersten echten Torschuss in der 24. Minute in Führung gebracht. Brest glich in der 39. Minute auch mit dem ersten echten Torschuss aus.
Und RB Leipzig hat auch sein drittes Champions-League-Spiel verloren. Zu Hause gegen Liverpool mit 0:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht wolkig und neblig los, aber später scheint gelegentlich die Sonne, nur örtlich bleibt es trüb. Heute bei 13 bis 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Diese Woche ist hier in SWR aktuell sozusagen die Woche der Wirtschaftsflaute. Wir sprechen über die stagnierende Wirtschaft, über die Gründe und die Folgen. Wir wollen aber auch positive Beispiele hören von Firmen, denen es trotz Rezession und Krise einigermaßen gut geht. Das Unternehmen Pinion aus Denkendorf bei Stuttgart baut Getriebe für Fahrräder. Und das Besondere an diesen Getrieben ist, dass sie sich schalten lassen wie im Auto. Bei E-Bikes bilden die also mit dem Motor eine Einheit. Christoph Lehrmann ist Geschäftsführer und einer der Gründer. Mit ihm habe ich über die Flaute in der Wirtschaft und deren Folgen gesprochen, aber auch über Innovation, die in solchen Zeiten besonders wichtig ist, wie er sagt. Aber zunächst wollte ich natürlich hören, wie genau diese Getriebe funktionieren.
Naja, man kann sich's vorstellen, tatsächlich wie ein ganz kleines Autogetriebe. Da haben wir übrigens auch unsere Ursprünge. Wir hatten uns damals als Gründer in Weissach bei Porsche kennengelernt und da ist dann auch die Idee entstanden, warum gibt es eigentlich im Auto ein Getriebe, wo man sich überhaupt nicht drum kümmern muss, und im Fahrrad rattert diese anachronistische Kettenschaltung seit Jahrzehnten vor sich hin, und da dachten wir, da müsste man mal was machen, und so ist dann auch die Idee entstanden und auch das Produkt letztlich, was eben so aufgebaut ist wie ein kleines Autogetriebe, wenn man so möchte.
Das heißt dann auch beim E-Bike sitzt dieses Getriebe direkt im Motor?
Richtig, wir hatten ursprünglich rein mechanische Getriebe als Alternative zur Kettenschaltung. Die Getriebe sitzen zwischen den Tretkurbeln, also vorne im Fahrrad oder in der Mitte des Fahrrades. Und seit nunmehr etwas mehr als einem Jahr haben wir auch einen eigenen E-Bike-Antrieb, wo sozusagen Motor und Schaltung in einem System vereint sind. Wir nennen das Motor Gearbox Unit, also MGU. Und das ist eigentlich für uns auch generell für den Fahrradmarkt, denke ich, der nächste Schritt des E-Bike-Antriebs.
Nun hört sich das, wenn man jetzt mal zurückgeht auf die Zeit der Firmengründung 2008. Sie haben schon gesagt, Sie haben sich bei Porsche kennengelernt. Heute 2024, 16 Jahre später. Wenn wir das im Schnellzeitraffer durchgehen, dann ist das erstmal eine Erfolgsgeschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, es gab da sicherlich auch einige Rückschläge. Wie sind Sie damit am Anfang umgegangen?
Rückschläge gab es zahlreich, von gebrochenen Prototypen in der Anfangsphase über ausgestiegene Investoren, die damals 2008 in der Automobilkrise nicht weiter finanzieren konnten. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch die Botschaft. Man darf sich da nicht unterkriegen lassen. Wenn das Produkt an sich gut ist, die Idee überzeugend ist, dann muss man dranbleiben. Man darf sich dann nicht zurückwerfen lassen.
Ist denn das auch Ihr aktuelles Credo, dass Sie sich quasi auch von der aktuellen Wirtschaftskrise, von der Rezession nicht zurückwerfen lassen, oder betrifft die Sie womöglich gar nicht so sehr?
Naja, man kann sich dem nur begrenzt natürlich entgegenstemmen. Man wird dann auch manchmal zurückgeworfen, ganz unweigerlich. Aber trotzdem muss man versuchen, nach vorne zu blicken. Wir haben das Glück vielleicht, dass das Produkt Fahrrad als solches völlig intakt ist, auch wenn das Fahrrad oder die ganze Fahrradindustrie auch im Moment eine sehr heftige Krise durchleidet. Das größte Problem in der Industrie sind die immensen Überbestände, die nach wie vor bestehen. Aber wir merken es auch. Die Leute halten das Geld zusammen und es werden vielleicht auch eher in Einkäufe oder Urlaube investiert im Moment als vielleicht dann in neue Fahrräder.
Aber wenn die Absatzzahlen so ein bisschen zurückgehen, wenn auch die Überbestände, wie Sie sagen, erstmal abgebaut werden müssen, können Sie dann überhaupt noch so produzieren oder mussten Sie das auch schon so ein bisschen reduzieren?
Wir sind eigentlich noch ein Nischenplayer, wenn man so möchte. Wir haben jetzt noch nicht die ganz großen Stückzahlen, sondern wir sind im Bereich der Premium-Fahrräder tätig. Das Premium-Segment ist da weiter intakt und wir haben auch das Glück, dass wir ein innovatives Produkt haben, und Innovation funktioniert eigentlich noch ganz gut, auch in der Krise.
Ist das vielleicht auch der Ratschlag, und damit schlagen wir vielleicht auch den Bogen zurück zur Autobranche, denn da kommt Ihre Idee ja, Sie haben es eingangs gesagt, im Prinzip her. Der Ratschlag an kriselnde Branchen, einfach gerade jetzt innovativer zu werden?
Das sollte jedes Unternehmen versuchen natürlich, aber das ist oft leichter gesagt als getan. Auch gerade die Autoindustrie hat natürlich auch einen historischen Rucksack, gerade in der Verbrennertechnologie, den man, und das ist natürlich in der jetzigen Phase auch nachteilig gegenüber anderen Unternehmen, die aus Fernost kommen und diesen Rucksack nicht haben und die Transformation zum E-Auto nicht machen müssen, sondern von vornherein in der neuen Technologie starten. Und das ist sicher eine besondere Herausforderung für die deutsche Autoindustrie.
Christoph Lermann, der Geschäftsführer und einer der Gründer des Fahrradgetriebeherstellers Pinion aus Denkendorf bei Stuttgart.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wie viele Steuern nimmt der Staat im nächsten Jahr ein und was heißt das für die Haushaltsplanung? Das will Finanzminister Lindner heute erklären und zwar von Washington aus, wo er gerade an der Sitzung des Internationalen Währungsfonds teilnimmt. Klar ist aber schon jetzt, wegen der schlechten Konjunkturprognosen dürften die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen deutlich schwächer ausfallen als bisher erwartet. Lothar Lenz über die Ausgangslage.
4% plus hatten Christian Lindner und seine Amtskollegen aus den Bundesländern bei den Steuereinnahmen für dieses Jahr kalkuliert. Bis Oktober waren es aber nicht mal 3%. Wie viel genau die öffentliche Hand dieses Jahr und in den kommenden Jahren einnimmt, das versucht der sogenannte Schätzerkreis möglichst präzise vorherzusagen. Rund 3 Dutzend Fachleute beugen sich deshalb seit Dienstag im thüringischen Gotha über Tabellen und Statistiken. Vertreterinnen und Vertreter von Finanzministerien und Kommunen sind dabei, Fachleute der Bundesbank und dazu führende Ökonomen der Republik. Alle Steuerarten kommen dabei unter die Lupe, von A wie Abgeltungssteuer bis Z wie Zweitwohnungssteuer.
Und auch wenn dieser Termin, wie gesagt, in den USA spielt, wird er natürlich in Berlin genau beobachtet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Denn wenn die Steuerschätzung von Finanzminister Lindner schwächer ausfällt als erwartet, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Ampelkoalition insgesamt aus. Gedanken dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Oliver Neuroth.
Die Zahlen fallen nicht besonders gut aus. Und einige spekulieren schon, dass von diesem Termin heute das Schicksal der Ampelkoalition abhängen könnte. Wenn klar wird, es fehlt noch mehr Geld als gedacht. Und gerade dann ist der zuständige Minister im Ausland. Gut, das passt zu dieser Bundesregierung, die ja so viele Ministerreisen vorzuweisen hat wie bisher keine sonst. Das halbe Kabinett reist heute auch noch nach Indien zur Regierungskonsultation. Der Wirtschaftsminister ist schon unterwegs dorthin. Die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums muss also alle Maschinen auffahren, die sie so hat. Wo wir wieder beim Geld wären. Fliegen ist nicht nur schlecht für die Umwelt, es kostet auch jede Menge. Und zwar Steuergeld. Wenn man also sparen muss, Stichwort Steuerschätzung, vielleicht wären die Reisekosten ja mal eine Idee.
Gedanken von Oliver Neuroth. Das halbe Kabinett, es ist gerade angeklungen, reist heute nach Indien. Bundeskanzler Scholz ist dabei, auch 5 Ministerinnen und Minister. Robert Habeck für die Wirtschaft, Annalena Baerbock für die Außenpolitik, Boris Pistorius für die Verteidigung, Hubertus Heil fürs Arbeitsressort und Bettina Stark-Watzinger als Bildungsministerin. Alle führen deutsch-indische Regierungskonsultationen. Es soll da um eine engere Zusammenarbeit in vielen Bereichen gehen, aber auch um die Anwerbung von Fachkräften. Und zu Hause in Deutschland beraten derweil die Ministerpräsidenten. Die treffen sich in Leipzig. Heute geht deren Konferenz offiziell los. Ein Thema sind Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen. Und die Haltung der Länder ist da sehr unterschiedlich, berichtet Daniela Karls.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte im Vorfeld beispielsweise gefordert, dass mehr Zurückweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen stattfinden müssten. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD kritisierte dies, weil die Forderung nicht dem europäischen Recht entspräche. Auch in puncto Finanzierung und Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine Einigung der Regierungschefs ungewiss. So lehnen einige Ministerpräsidenten die empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent monatlich ab. Auch in Bezug auf Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie der Reduzierung von Hörfunksendern und der Zusammenlegung von Sparten-Fernsehsendern wurden im Vorfeld unterschiedliche Meinungen laut.
In Paris beginnt am Vormittag eine Hilfskonferenz für den Libanon. Es soll um die Unterstützung für die notleidende Bevölkerung und um den Aufbau eines funktionierenden Staatswesens gehen. Auch die Vereinten Nationen und die Europäische Union nehmen teil. Caroline Düller berichtet.
Anfang Oktober hatten die Vereinten Nationen einen Hilfsaufruf über mehr als 400 Millionen Dollar gestartet, die laut den UN gebraucht werden, um den Menschen zu helfen. Frankreich hofft nun, dass auf der Konferenz entsprechende Hilfszusagen zusammenkommen. Außerdem soll es um Wege gehen, die Souveränität des Libanon zu stärken, wie es heißt, und insbesondere die libanesische Armee. Dabei stehe auch die Frage einer stärkeren Präsenz des libanesischen Militärs im Süden des Landes im Raum, so der Elysée, wo es zuletzt immer wieder zu Luftschlägen von israelischer Seite gekommen sei. Der Süden des Libanon ist eine Hochburg der Hisbollah-Miliz, die Israel immer wieder angreift und von der EU als Terrororganisation eingestuft wird.
Kleinere Erdbeben sind ja im Oberrheingraben nichts Ungewöhnliches. Meistens sind sie so schwach, dass wir sie gar nicht richtig mitbekommen. Was ist denn aber, wenn die Erde mal richtig stark bebt? Das wird ab heute bei einer internationalen Katastrophenübung durchgespielt. Friederike Kreutsch blickt voraus.
Das Szenario, ein schweres Erdbeben zwischen Mannheim und Karlsruhe. Gebäude und Straßen sind zerstört. Es gibt Tote und Verletzte, Stromausfälle, verseuchtes Trinkwasser, einen Ölunfall im Mannheimer Hafen. Es drohen chemische und radioaktive Gefahren. Zur Unterstützung der deutschen Rettungskräfte kommen Hunderte von Helfern aus Österreich, Frankreich, Griechenland und der Schweiz. So wollen auch die baden-württembergischen Behörden erfahren, wie gut sie in Sachen Organisation, Kommunikation und Koordination aufgestellt sind.
Am Freiburger Hausberg Schauinsland wird heute ein riesiges Windrad eingeweiht, 230 Meter hoch. Das soll zwei alte Anlagen ersetzen. Eine davon wurde ja schon vor einem Jahr gesprengt, die andere soll bald folgen. Dieses neue Riesenwindrad soll Strom für etwa 3000 Haushalte produzieren.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.